Deutschland ist eines der waldreichsten Länder in Europa. Fast ein Drittel der Landesfläche ist bewaldet. Und an der Spitze der Bundesländer liegt Hessen. 42% vom Hessenland sind Wald, vor allem Buchenwald. Deswegen wurde das heutige Hessen von den Römern ja auch Buchonia genannt. Oder um genau zu sein, das Gebiet zwischen Weserbergland und Schwarzwald.
Die Forstwirtschaft wird ja in zweierlei Hinsicht genutzt. Einmal natürlich stofflich, indem man jetzt Papiere, Zeitungen, Möbel und Zellstoffe herstellt. Auf der anderen Seite kann man natürlich das Holz auch energetisch nutzen in Form von Hackschnitzel, von Pellets, indem man eben daraus Wärme und Strom macht. Es wird aber auf ganz lange Sicht, also bis 2050, wird der Anteil, der jetzt an Energie aus der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft erzeugt wird, das werden nur wenige Prozent im Energiemix sein.
Sagt Professor Martin Faulstich von der Technischen Universität Clausthal voraus. Er ist der Vorsitzende des Sachverständigenrats der Bundesregierung für Umweltfragen. Nur wenige Prozent im Energiemix, das war nicht immer so. Noch im 19. Jahrhundert benötigte die prosperierende deutsche Industrie in großen Mengen Holzkohle, um Eisen zu verhütten und um Stahl zu erzeugen, um Glas zu schmelzen und um die Anlagen der Chemiebetriebe zu befeuern. Und auch im privaten Haushalt wurde vor allem mit Holz gekocht und geheizt. Hätte der stetig wachsende Energiehunger nicht anderweitig gestillt werden können, es gäbe in Deutschland heute wohl deutlich weniger Wälder. Die heimlichen Retter unserer Bäume waren zunächst die Steinkohle und später das Erdöl. Das aber wird immer teurer und so richten sich seit wenigen Jahren erneut die Begehrlichkeiten gegen den Wald.
Wir haben ja in unserem letzten Gutachten im Sachverständigenrat ja auch ein Kapitel über nachhaltige Forstwirtschaft geschrieben und wollten auch gar nicht in Frage stellen, dass die Forstwirte in der Vergangenheit verantwortungsvoll gewirtschaftet haben. Nur durch die Energiewende wird natürlich der Nutzungsdruck auf die Wälder größer. Das heißt, man möchte mehr einschlagen, man möchte mehr Energie gewinnen. Und neueste Statistiken zeigen, dass durchaus 90% dessen, was nachwächst, eingeschlagen wird. Also man kommt durchaus auch an die Nachhaltigkeitsgrenze, die sich die Forstwirtschaft selber gesetzt hat. Und da ja die forstwirtschaftliche Fläche kaum vergrößert werden kann in Deutschland, muss man sich halt überlegen, was man mit dem macht, was man einschlägt. Und wir haben dann eher vorgeschlagen, auf Kaskadennutzung zu setzen. Man kann ja erst Möbel oder Zeitungen oder so etwas daraus machen. Die kann man auch noch ein paar Mal recyceln. Und ganz zum Schluss kann man ja dann auch das Restholz durchaus verbrennen.
Zumindest dann, wenn es nicht mit allzu schädlichen Chemikalien imprägniert wurde. Den steigenden Nutzungsdruck auf die Wälder kann auch der forstwissenschaftliche Laie derzeit wahrnehmen. Überall häufen sich im Wald inzwischen wieder die Holzstapel entlang der Wirtschaftswege. Vor allem das zu dünne und das krumm gewachsene Holz war jahrelang unbeachtet liegen geblieben. Inzwischen aber gibt es auch dafür wieder Käufer.
Selbst die Altholzpreise steigen, weil eben in der Energiewende auch viel Holz verbrannt wird. Aber wie gesagt, man muss sich eben entscheiden, will ich stofflich nutzen oder will ich energetisch nutzen? Und bei der energetischen Nutzung habe ich ja immerhin durch Strom aus Wind und auch aus Sonne Alternativen, während bei der stofflichen Nutzung, wenn ich Zeitungen und Möbel aus Holz machen will, habe ich natürlich keine Alternativen. Deswegen sollte das erstmal Vorrang haben.
Dass seit rund 10 Jahren wieder deutlich mehr Holz zum Heizen eingesetzt wird, seitdem Energie aus Biomasse verstärkt staatlich gefördert wird durch das Erneuerbare Energiengesetz, darauf weist auch Professor Klaus Richter hin. Er forscht am Lehrstuhl für Holzwissenschaft der Technischen Universität München.
Das ist wirklich naturbelassenes Holz, was von den Waldbesitzern aufbereitet wird für die Energienutzung. Die wurden vorher nicht genutzt. Man hat ja vielfach auch dem Wald vorgeworfen, dass durchaus potenziell nutzbare Rohstoffe im Wald verblieben sind, weil es gar keinen wirtschaftlichen Anreiz gab, die rauszuholen. Und das hat sich jetzt durch diese neue Situation etwas verändert und muss aber einfach versuchen, durch entsprechende Steuerungsmaßnahmen vorzusehen, dass es nicht schnell zu einer entsprechenden übernachhaltigen Nutzung dann kommt.
Wie Martin Faulstich vom Sachverständigenrat für Umweltfragen hält es auch Klaus Richter für keine besonders gescheite Idee, auch ordentlich gewachsene Waldbäume künftig wieder stärker als Quelle für regenerative Energie zu nutzen. Stattdessen sollte Holz wieder verstärkt als echtes Bauholz genutzt werden, als Ersatz für energieaufwendig produzierte Armierungseisen und für Beton. Die Qualität moderner Holzhäuser müsse beispielsweise so weit fortentwickelt werden, sagt er, dass Holz wieder als Tragsystem und als Isolationsmaterial überzeugt. Das hätte zudem die ökologische Nebenwirkung, dass das Treibhausgas Kohlendioxid im Holz für Jahrzehnte gebunden bliebe. Klaus Richter.
Wir haben vielleicht im Einfamilienhausbereich einen Holzbauanteil von im Moment knapp unter 20%, vielleicht mal in einigen Regionen ein bisschen höher im Mehrfamilienbereich. Und das ist der Markt, wo wir ja rein müssen, dass wir wirklich jetzt im Siedlungsbereich durchaus kompakte, aber gut nutzbare Wohneinheiten schaffen, dass wir dort im Prinzip mit dem Anteil höher kommen. Der liegt im Moment vielleicht bei 6-7%. Wenn wir da eine Verdopplung hinbekämen, wäre das auch eine Verdopplung des Kohlenstofflagers. Und dort ist das Holz halt nicht nur wie im Möbel oder im Papierbereich wenige Jahre gespeichert, sondern da kann man von 20, 30, 40 Jahren ausgehen. Und wenn die Systeme so gebaut sind technisch, dass da vor allen Dingen auch ein großer Anteil an Massivholz eingelagert ist, das wäre so eine Bautechnik, die könnte zukunftsweisend sein.
Ob gutes Bauholz oder das weniger wertvolle Restholz, einem Wald kann im langjährigen Durchschnitt nicht mehr Holz entnommen werden, als in ihm wieder nachwächst. Daher werden seit einigen Jahren neue Formen der Holzproduktion erprobt. Nicht im Wald, sondern auf Ackerflächen, genannt Agroforstsysteme. In diesen Agroforstsystemen werden Elemente der Landwirtschaft mit Elementen der Forstwirtschaft kombiniert. Sprich, auf der gleichen Parzelle werden Feldfrüchte und Gehölze angebaut oder eine Viehweide wird zusätzlich mit Gehölzen bepflanzt. Eine solche Agroforstwirtschaft ist nichts grundlegend Neues. Sowohl unsere Streuobstwiesen als auch die noch im 17. Jahrhundert als Weide für die Schweine genutzten Hutewälder sind bekannte Beispiele. Allerdings sind in den zurückliegenden Jahrzehnten viele dieser Mischformen der industrialisierten Landwirtschaft zum Opfer gefallen. Die Erntemaschinen wurden immer größer und alles, was ihnen im Weg war, wurde entfernt. Vom Acker und auch von dessen Rändern. Wird also in nächster Zeit womöglich das ehemals wesentlich abwechslungsreichere Landschaftsbild wiederhergestellt? Eine Antwort auf diese Frage gibt Professor Werner Konold vom Institut für Landespflege der Universität Freiburg.
Also genau kann man das nicht sagen, weil wir keine authentischen Bilddokumente haben und es ist auch nie Gegenstand schriftlicher Dokumente gewesen, wie die Landschaft ausgesehen hat. Man kann ein Stück weit von den historischen Quellen Ableitungen machen und kann auf jeden Fall sagen, dass die Landschaften sehr viel baumreicher waren, als das heute der Fall ist. Und das, was wir jetzt neu schaffen, wird aber nicht vergleichbar sein mit dem, was wir vor 300 Jahren hatten, weil die ganze Parzellenstruktur sich geändert hat, die ganze Infrastruktur mit Wegen. Also es wird eine neue, gehölzreiche Landschaft entstehen, aber ein bisschen Anklänge an frühere Landschaften wären vielleicht doch da.
Vor allem die traditionellen Streuobstwiesen, glaubt Werner Konold, werden künftig wieder stärker wertgeschätzt.
Sehr viele unserer Streuobstlandschaften sind ja von einem ganz starken Niedergang betroffen. Ich denke mal, dass das im ganzen Süden und in allen Ländern, wo die Streuobstnutzung eine große Rolle gespielt hat, der Fall ist. Und wir hätten mit der Nutzung als Agroforstsysteme die Möglichkeit, ein Stück weit den Charakter dieser agroforstlichen Systeme zu erhalten, also weitstehende Bäume in Verbindung mit einer Weidenutzung oder mit einer Wiesennutzung. Würden aber auf diesen Flächen Holz, im besten Fall Furnierholz, erzeugen und das Obst würde dann relativ stark im Hintergrund stehen als Wertschöpfung.
Die Bäume der klassischen Streuobstwiesen werfen jeweils schon wenige Jahre nach dem Setzen Gewinn ab, in Form einer Obsternte. Furnierholz hingegen und die nur als Brennholz verwertbaren Äste dieser Bäume, sie müssen jahrzehntelang stehen, bis ihre Pflanzung sich auszahlt.
Das hängt ab von den einzelnen Baumarten. Also wir denken bei diesen Agroforstsystemen primär an Walnuss, an Kirsche, an Ahorn, sind noch einige andere Arten möglich, Elsbeere beispielsweise. Und da rechnet man mit Umtriebszeiten von 60 bis 70 Jahren. Und in dieser Zeit haben die Bäume dann in Brusthöhe eine Stärke von etwa 60 Zentimeter erreicht. Und das sind dann die Stärken, mit denen man gut wirtschaften kann, wo die Erträge relativ hoch sind und wo dann auch entsprechend Furnierholz anfällt.
Optimistisch ist Werner Konold auch in Bezug auf die Preise für Furnierholz in 60 oder 70 Jahren. Abgesehen von gelegentlichen Modeerscheinungen habe solches Wertholz bisher immer gute Preise erzielt.
Und das heißt, dass man dann für sehr gutes Kirschenholz oder auch für sehr gutes Ahornholz heute auch Preise von 800 bis 1000 Euro pro Festmeter erzielen kann. Und wenn man das dann hochrechnet quasi auf die Zukunft und die Kosten, die man bei der Pflanzung dieser Bäume hat, die fallen ja heute an, ja, dass man da eigentlich ganz gut ökonomisch wirtschaften kann, sogar wenn man den Zinsverlust einrechnet, der dadurch entsteht, dass man das Geld heute investiert und die Ernte erst in 50 oder 60 oder 70 Jahren stattfindet.
Es bleibt aber doch die Frage, wer lässt sich auf solch eine langfristige Investition ein?
Zum einen sind die Leute zu gewinnen, die immer schon einen gewissen Bezug zu Bäumen hatten, also beispielsweise Landwirte, die auch Wald haben oder die Obst produziert haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Die haben eine Beziehung zu den Bäumen, die sind sicher zu gewinnen. Wir kennen Landwirte, die sagen, ich mache das, weil ich meine landwirtschaftlichen Flächen aufwerten will. Ja, und der ökonomische Effekt ist eher ein Nebeneffekt. Im Übrigen, vielleicht noch ein ganz anderer Aspekt, sind schon ein paar Gemeinden übergegangen als Ausgleichsmaßnahme, also für Eingriffe im Zuge eines Straßenbaus oder einer Wohnbebauung, dass statt wie lange Zeit üblich Hochstammobstbäume, Wertholzbäume gepflanzt worden sind. Und eine Gemeinde ist anders als jetzt ein landwirtschaftlicher Betrieb etwas sehr Dauerhaftes. Ja, das heißt, es werden immer Leute da sein, die die Bäume pflegen und die eines Tages auch die Ernte einfahren.
Weniger langfristig denken mussten jene Landwirte, die schon heute auf eine völlig andere Variante der Agroforstwirtschaft setzen. Auf Kurzumtriebsplantagen. Auf gewöhnlichem Ackerland haben sie schnell wachsende Bäume dicht an dicht gepflanzt und schon nach wenigen Jahren, nach kurzem Umtrieb, wie der Fachmann es nennt, dann werden die Bäume abgeschnitten und zu Holzschnitzeln verarbeitet. Gepflanzt werden Korbweiden oder Pappeln und zwar als Stecklinge, erläutert der Forstwissenschaftler Dr. Frank Burger von der Bayerischen Landesanstalt für Land- und Forstwirtschaft in Freising.
Stecklinge sind nichts anderes als einjährige Triebe von Balsampappel oder Weide. Die werden im Winter, Januar, Februar geerntet, werden dann abgelenkt auf 20 cm und im März, April, wenn der Boden aufgetaut ist, eben in den vorbereiteten Boden eingebracht. Die steckt man einfach rein. Wichtig ist, dass man sie richtig rum reinsteckt in den Boden, dass die Knospen nach unten schauen, da gehen sie dann kaputt. Wenn sie richtig rum drin sind, dann werden die irgendwann einmal austreiben, nach circa 4 bis 6 Wochen werden wachsen. Wenn die Begleitvegetation im Schach gehalten wird, dann können die bereits im ersten Jahr circa 2 Meter Durchschnittshöhe erreichen.
Auf trockenen Standorten kann auch die Robinie angebaut werden. Und wenn man keine Monokultur anlegen möchte, dann kann man zusätzlich Linden und Eichen, Hainbuchen und Ebereschen unter die Weiden- und Pappelstecklinge mischen. Um im Landschaftsbild nicht unangenehm aufzufallen, empfiehlt die Bayerische Landesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, diese Energieholzpflanzungen in Streifen anzulegen, in Streifen von 5 bis 20 Metern Breite, ähnlich den klassischen Hecken also.
Sie sind im Erntereifenprinzip schon nach 2-3 Jahren. Kommt darauf an, was man für ein Konzept fahren will. Also wir bevorzugen eher längere Umtriebszeiten. Das Bundeswaldgesetz schreibt Umtriebszeiten von maximal 20 Jahren vor. Bei 20 Jahren haben wir keine Kurzumtriebsplantage mehr, da haben wir einen richtigen Wald. Da haben Bäume mit 35 Meter Höhe. Optimal für die Balsampappel sind Umtriebszeiten zwischen 8 und 11 Jahren. Für die Weide, die ein Strauch ist, also da baut er die Korbweide an. Strauch, kein Baum, Umtriebszeiten von 2-3 Jahren nicht mehr.
Schon nach 3 Jahren bei Weiden oder nach rund 10 Jahren bei Pappeln kann deren Holz also geerntet werden. Sprich, die Schösslinge werden knapp über dem Boden abgeschnitten, zerkleinert, getrocknet und als Brennmaterial verkauft. Die Wurzeln der Pflanzen bleiben unbeschädigt im Boden, sodass sie im folgenden Frühjahr wieder austreiben können. Rund 30 Jahre lang können solche Energieholzstreifen am Leben erhalten werden. Erst danach lässt die Wuchsfreudigkeit nach und die Wurzeln müssen gerodet werden. Frank Burger.
Wenn der Landwirt die Hackschnitzel oder was er auch immer produziert mit der Kurzumtriebsplantage in dem eigenen Betrieb verwerten oder verwenden kann, das heißt selbst eine Hackschnitzelheizung baut, selbst ein kleines Heizkraftwerk in die Gegend stellt, dann hat er eigentlich den höchsten Ertrag und dann lohnt sich auch der Anbau dieser Plantage, ohne es genau Zahlen nennen zu wollen. Ein Beispiel, ich habe vor Jahren einen Wirt kennengelernt, der hat eine große Gastwirtschaft mit Wellness und so weiter und so fort, hatte 5 bis 6 Hektar Land und mit denen konnte er nichts anfangen. Der hat Mitte der 90er Jahre Kurzumtriebsplantagen angelegt auf diesen 6 Hektar und beheizt damit sein Hotel und ersetzt mit diesen Hackschnitzeln 31.000 Liter Heizöl, was er braucht. Wenn man sich überlegt, wo waren die Heizölpreise Mitte der 90er Jahre, wo sind sie jetzt, sieht man, dass es rentabel für ihn ist.
Die Fläche der Kurzumtriebsplantagen wird sich in den kommenden Jahren verzehnfachen, sagt der Münchner Holzforscher Klaus Richter voraus. Das kleine 110-Einwohnerdorf Engelsberg im oberbayerischen Landkreis Traunstein nutzt Hackschnitzel sogar bereits für den Betrieb eines Blockheizkraftwerks. Das produziert Strom und es versorgt die angeschlossenen Wohnhäuser mit Fernwärme. Das Brennmaterial der Engelsberger stammt aus eigenem Anbau.